Starre Cast. Ein Podcast der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg.
Willkommen beim Stachelcast. Nach einer längeren Pause, jetzt wieder hoffentlich dann auch regelmäßiger als davor. Wir haben für die neue Ausgabe wieder Gäste. Und mit dabei ist die Clara, die sich ja gleich selber vorstellen kann. Der Joe, den ihr schon aus dem ersten Podcast kennt, ist auch dabei. Und wir wollen heute über Zero Waste, beziehungsweise das Zero Waste-Konzept des Bezirks reden. Das kann euch aber die Clara viel besser erzählen. Clara, stell dich doch mal vor.
Hallo, ich bin Clara Herrmann und bin seit 2016 in unserem wunderbaren Friedrichshain-Kreuzberg Stadträtin für Finanzen, Umwelt und Kultur. Stadträtin, das ist, bei uns gibt es die Bürgermeisterin und vier weitere Mitglieder im Bezirksamt. Das sind zusammen also die Bezirksregierung und ich bin eine Person davon. Und im Rahmen eben meiner Zuständigkeit für das Thema Umwelt und Naturschutz haben wir eine Studie anfertigen lassen zum Thema Zero Waste. Und unser Bezirk möchte Zero Waste Bezirk werden. Und ich würde euch gerne ein bisschen was dazu erzählen.
Wie kam es dazu? Hat das eine gewisse Vorgeschichte, wie es dann halt irgendwie zu diesem überhaupt Start eines Konzeptes und überhaupt der ganzen Initiative kam?
Ja, also ich meine, vielleicht geht euch das auch so, man läuft durch die Stadt und man sieht dann doch relativ viel Müll in unserem Bezirk und so geht es vielen Menschen in Friedrichshain-Kreuzberg und dementsprechend gibt es auch viele Rückmeldungen an mich als Umweltstadträtin, konkret dann also auch Beschwerden, warum sind im Sommer unsere Grünanlagen so vermüllt. Das ist zum Beispiel ein Hauptthema, das die Menschen in den Kiezen bewegt. Und wir haben jetzt auf Bezirks- und auch auf Landesebene in Berlin ein bisschen einen Vorlauf zu diesem ganzen Thema saubere Stadt. Ja. Und da geht's einfach viel um Müll wegräumen. Und das finde ich auch richtig. Aber als Umweltstadträtin ist eigentlich der nachhaltigste Gedanke und der grünste Gedanke, wie kommen wir dahin, dass der Müll erst gar nicht entsteht, dass der Müll da erst gar nicht landet. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, warum wir diese Zero-Waste-Studie in Auftrag gegeben haben. Und wir haben das nicht selber gemacht, sondern das haben für uns wirklich die Expertinnen gemacht, die sich damit auskennen. Circular Berlin, die Grüne Liga und der BUND. Und die haben selber wirklich jahrelange Expertise zum Thema Abfallvermeidung.
Genau, ich habe also eine Sache, die mir, als ich nochmal ein bisschen reingelesen habe, interessant aufstieß, war, was ich mir zwar irgendwie gedacht habe, gar nicht so bewusst war, dass wir als Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg auch so ein, schon besonders sind, weil wir halt ein extrem bevölkerungsdichtes dichter Bezirk sind und auch sehr international und vor allen Dingen, glaube ich, auch, wenn man mal so guckt, auch eine besondere Anzahl an Veranstaltungen haben, die durchaus müllintensiv sind. Ist das jetzt nochmal so ein spezieller Faktor gewesen oder macht das nochmal besonders interessant, was wir jetzt hier so tun?
Ja, also ist richtig. Friedrichshain-Kreuzberg ist der dicht besiedelste Bezirk. Also wir sind die meisten Einwohnenden pro Quadratkilometer im Vergleich zu allen Bezirken. Sprich, wir sind einfach schon sehr eng zusammen. Und dann haben wir eben auch nochmal, und das ist ja auch was Tolles, dann haben wir die meisten Clubs der Stadt. Dann haben wir ziemlich viele Menschen, die gerne nach Friedrichshain-Kreuzberg zu Besuch kommen, als Gäste uns besuchen. Und dann ist also in diesem engen Raum einfach noch mal viel mehr los. Ja? Und natürlich haben wir auch ganz viele spannende, tolle Orte. Und im Sommer bin ich auch gerne im Volkspark Friedrichshain. Ja? Und die einen machen da Sport, die anderen möchten da grillen und der Dritte möchte da einfach einen Kindergeburtstag feiern. Und so haben wir natürlich, also ist A, viel los. Das macht unseren Bezirk, finde ich, auch aus. Aber das sorgt natürlich auch dafür, dass es in bestimmten Situationen einfach zu Konflikten kommt. Und Müll ist einfach einer. Und es ist richtig, dass das eben auch auffällt im öffentlichen Raum. Und da spielen Veranstaltungen, Großveranstaltungen, aber auch die ganz normalen Wochenmärkte zum Beispiel spielen da natürlich eine Rolle. Also wir haben da auch, es gibt da auch Erhebungen, da kommen wir vielleicht nachher zu. Also eine Zahl, die ich für mich jetzt persönlich so ein bisschen krass fand, das war, dass man mit den weggeworfenen Coffee-to-go-Bechern alle 2 Stunden die Höhe des Fernsehturms aufbauen könnte. Also das, was in Friedrichshain-Kreuzberg an Coffee-to-go-Bechern weggeworfen wird, kann man alle 2 Stunden den Berliner Fernsehturm aufbauen. Und das ist, denke ich, was man relativ, sorry, einfach lösen kann. Das ist dieses Ding, ja, da gibt's ja auch Systeme oder Lösungen, dass man einfach auf Mehrweg umsteigt und dann würde man sich schon mal eine ganze Menge von diesen To-Go-Bechern sparen.
Also ist sozusagen, denn das ist, glaube ich, etwas, was jeder irgendwie sich gut vorstellen kann, wenn man sich fragt, okay, was ist unter Zero Waste zu verstehen? So, das heißt, so Mehrwegverpackungen benutzen und der Coffee-to-go-Becher oder ist zwar wahrscheinlich das, woran viele Leute denken, weil das mit dieser unglaublich hohen Zahl, wie viel da weggeworfen wird in Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin, in Deutschland, da gibt's ja zig Zahlen drüber. Das ist sozusagen ein ganz plakatives Beispiel für eine Zero-Waste-Strategie, wo sich wahrscheinlich jeder was drunter vorstellen kann, ja.
Vielleicht magst du noch ein bisschen was zu dieser Vorrecherche. Also diese Studie hatte eine sehr intensive und umfangreiche Recherchephase gehabt. Also sowohl außerhalb als auch innerhalb. Vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, also die Studie ist auch kein Geheimnis, ne? Ihr findet die auch auf der Internetseite des Bezirksamts und dann kann man
90 Seiten.
Dann kann man in die 90 Seiten selber einfach reinlesen. Aber was in der Tat spannend ist, ist einfach, es gibt weltweit und das wirklich weltweit, das ist mir auch wichtig, es gibt auch im globalen Süden wirklich ganz spannende positive Beispiele, wie Kommunen oder auch Städte oder Länder einfach Müllvermeidung betreiben. Und das geht von Wien, die da ein ziemliches Vorbild auch sind, was so Veranstaltungen im öffentlichen Raum anbelangt, bis zu philippinischen Gemeinden, die da unter anderem das dann auch genossenschaftlich organisieren oder Einwegverpackungen mit Abgaben belegen. Es gibt in Ruanda Plastiktütenverbote. Ja. Also es gibt einfach wirklich weltweit Beispiele, wie Kommunen da vorgehen. Und davon sind einige hier aufgelistet und eine ganze Menge sogar, also sowohl international als auch national, beziehungsweise auch in Berlin, was es schon Positives gibt. Und davon kann man eine ganze Menge lernen. Aber auch wir machen schon nicht alles falsch. Also auch bei uns gibt's schon super Ansätze. Wir haben zum Beispiel vom Umweltamt her und jeder, der mitmachen möchte, darf sich gerne beim Umweltamt oder bei mir melden. Wir hatten letztes Jahr 4 Sperrgutmärkte, die wir unterstützt haben. Und das ist einfach eine Nachbarschaft, das war am Südstern vor allen Dingen und im Wrangelkiez. Die haben so einen Sperrgut-Nachbarschaftsmarkt organisiert. Das stellt man sich dann so vor, jeder, der Sofa oder ein kleines Tischchen oder irgendwas Sperrgutmäßiges nicht mehr braucht, trägt man das zusammen, dann kann der Kiez zusammenkommen, dann kann man gucken, das gefällt vielleicht dem Nachbarn oder der Nachbarin, dann kann man das mit nach Hause nehmen, man kommt ins Gespräch, in den Austausch miteinander und alles, was halt am Ende dann übrig bleibt, wird vom Sperrmüll abgeholt. Aber da steckt natürlich auch der Gedanke dahinter, nicht einfach wegwerfen, sondern auch tauschen. Und das unterstützen wir finanziell. Und wenn es da also noch Leute gibt, die sowas gerne in Friedrichshain-Kreuzberg in ihrem eigenen Kiez machen, dann bitte einfach bei uns melden. Und dann kann man dafür eine finanzielle Unterstützung erhalten. Also es sind so kleine Beispiele, die wir auch schon bei uns gut machen.
Also das finde ich jetzt sehr interessant, weil du hast am Anfang angesprochen, dass sich auch viele Einwohnerinnen und Einwohner beschwert haben über Müll auf der Straße. Und das kenne ich auch von mir selber aus dem Kiez und wahrscheinlich kennt das auch jeder und jede, dass da eben oftmals auch Sperrmüll rumsteht, was wahrscheinlich Sperrmüll ist. Also es heißt ja dann ganz häufig irgendwie, ja, man stellt halt irgendwie sein Sofa raus und dann vielleicht möchte es ja noch einer haben. Manche wollen es auch haben und manche nehmen das auch, ist ja alles okay, aber wenn nicht, dann steht es da rum. Und dafür ist jetzt eben so ein Sperrgutmarkt sozusagen eine gute Lösung, dieses Folgeproblem nicht zu haben. Also das von vornherein organisiert ist, ist, dass eben der Rest auch abgeholt wird, ordnungsgemäß, alles, was nicht wegkommt, ja. Mhm. Okay.
Genau.
So, das Konzept.
Ja.
Ich habe gesehen, dass dann zumindest also Teil dieser Analysephase war dann wohl auch neben den internationalen und kommunalen Beispielen von anderswo und auch hier auch nochmal eine intensive Betrachtung des Bezirkes und wo und wie und welcher Müll da anfällt. Und ich habe gesehen, ihr habt dann darauf basierend entsprechende Müll-Hotspots oder wie werden sie genannt, identifiziert und benannt. Magst du da vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen, was die sind und wo die sind und wie ihr das da eingeteilt habt?
Ja, also das haben ja die Expertinnen für uns gemacht und es gibt da unterschiedliche Hotspots, die sich danach orientieren, so ein Stück weit, was ist der Hauptschwerpunkt? Es ist jetzt ein Nachtschwerpunkt, wo viel Nachtleben, also Club ist. Es ist jetzt ein Tourismusschwerpunkt, wo viele Gäste zu Besuch kommen oder ein Gewerbeschwerpunkt, wo wir einfach viele Gewerbetreibende haben und in dem Fall dann eher Gewerbetreibende in Richtung vor allen Dingen Gastronomie. Und Freizeit-Hotspots, worunter vor allen Dingen die Grünanlagen zu verstehen sind. Also letztlich gibt es da eine ganze Menge Hotspots bei uns im Bezirk. Und die aber nochmal so konkret herausgearbeitet worden sind, ist das Thema, wenn ich jetzt den Kreuzberger Stadtteil denke, dann der rund um den Mehringdamm, aber auf beiden Seiten des Mehringdamms und auch der Gneisenau bzw. Yorkstraße, wo wir einfach viele auch Gewerbetreibende und auch Nachtleben haben, dann ist es der Checkpoint Charlie eher so als Schwerpunkt, wirklich wo viele Besucherinnen und Besucher kommen. Der Landwehrkanal, insbesondere auch der Urbanhafen, die Admiralbrücke bis zum Cottbusser Damm, wo wir auch einfach mit Grünanlagen wirklich Freizeit haben, aber dann dadurch bedingt natürlich auch viele To-Go-Artikel, also Pizzaschachteln, ja, nehme ich mir meine Pizza mit, setze mich an Landwehrkanal. Mhm. So. Dann haben wir die ganze O-Straße mit dem, also 36 letztlich als Schwerpunkt, die Lohmühleninsel, wo wir auch viele Clubs haben und aber auch natürlich so ein bisschen, das einfach auch ein ganz netter Ort ist, wo man auch ganz gerne vielleicht mal am Landwehrkanal spazieren geht und dann gleichzeitig noch irgendwie einen Club besucht oder dort was isst. Und letztlich haben wir die ganze Achse, ne, die ganze Tourismusachse, wenn man den Görlitzer Park da jetzt als Grünanlage mit einbeziehen möchte, vom Cottbusser Tor, die ganze Skalitzer Straße lang, den Wrangelkiez so ein Stück weit da rein, die Falkensteinstraße über die Oberbaumbrücke, über die Warschauer Brücke aufs RAW-Gelände, wo wir auch letztlich das Nachtleben, Tourismus, also wo einfach sehr, sehr, sehr viel los ist. Dann sind wir ja auch schon rüber über die Spree hin nach Friedrichshain und da kommt dann auch nochmal Holzmarkt so als ein Areal und dann ist neben dem Ostkreuz, wo auch viel Gewerbe ist und so, ist dann auch der Boxhagener Platz, also der Südkiez letztlich, ein Schwerpunkt und der Volkspark Friedrichshain dann als klassische Grünanlage. Das sind also so Tourismus-Hotspots. Die Expertinnen haben das rausgefunden, natürlich, weil sie auch den Bezirk kennen. Wir kennen den Bezirk ja auch ein bisschen, weil sie sich aber auch mal angeguckt haben, wo finden wir in den, ich sage jetzt mal auch im Internet und so, wo finden wir einfach den Schwerpunkt an Gastronomiebetrieben, wo finden wir den Schwerpunkt an Nachtleben und an Bars und so weiter. Das sind die Schwerpunkte, weil wir einfach, finde ich, sagen müssen, das heißt jetzt nicht, dass wir nicht vielleicht auch Beschwerden haben, dass am Forkenbeckplatz in Friedrichshain oder so Müll ist. Ja, also letztlich, wir sind halt der dicht besiedelste Bezirk und deshalb sind die Grünanlagen, auch wenn sie noch so klein sind, wie jetzt der Falkenbeckplatz im Nordkiez, einfach auch extrem wichtig für die Nachbarschaft, ja, wo ich mal irgendwie ein bisschen gucken kann, wo ich mich vielleicht mal auf eine Wiese setzen kann oder eine Plansche benutzen kann oder so, ja. Also das soll jetzt nicht heißen, dass wir woanders keine Probleme hätten, aber das sind halt die Schwerpunkte, die da rausgefiltert worden sind. Was ich nochmal besonders spannend fand, ich weiß nicht, ob du so weit gekommen bist mit dem Lesen, es gab eine ganz konkrete Messung von auf Wochenmärkten. Und das fand ich total spannend, jetzt für mich persönlich, weil da einfach Unterschiede festgestellt worden sind. Und ja, das war jetzt für mich so persönlich eigentlich mit das Überraschendste, was rausgekommen ist bei der Studie.
Ich habe es auch gesehen, du meinst da, dass einmal den Wochenmarkt am Chamisoplatz und dann am Boxhagener, dass da halt, ich glaube, so bis zu 5-mal mehr, glaube ich, gelesen zu haben, am Boxhagener an Müll anfällt, im Gegensatz zu dem, muss man vielleicht dazu sagen, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, am Chamisoplatz ist der Ökomarkt und da am Boxhagen, da ist halt der ein regulärer, wenn man es jetzt mal so nennen will, wo viel Plastik, Einweggeschirr ausgegeben wird, im Gegensatz zum Chamisoplatz, wo viel, also entweder Mehrweg oder also gegen Pfand entweder rausgegeben wird oder halt auch ohne Pfand, aber dann hochwertige Keramiktassen oder so, und das scheint gut zu funktionieren.
Ja, also ich finde, fand es total spannend, weil wir haben ja mehrere Wochenmärkte und es wurden sich analytisch drei angeguckt. Der am Chamisso-Platz, der Ökomarkt, der Südstern und der Boxhagener Platz. Einfach um drei unterschiedliche Größen und Arten von Wochenmärkten abzudecken. Der am Chamisso-Platz ist halt eher ein kleiner Markt. Der am Südstern ist so ein mittelgroßer. Und der am Boxhagener Platz ist ein ganz großer. Und dann ist die Abfallmenge pro Stand. Haben die sich das angeguckt. Und da ist eben rausgekommen, was du schon gesagt hattest, dass der Wochenmarkt am Chamisso-Platz pro Stand 0,8 Kilo Müll quasi Abfall hat und der am Boxhagener Platz 4,5 Mal so viel, 3,6. Und dass die Zusammensetzung eine total unterschiedliche ist. Und ein Aspekt ist, dass die To-Go-Becher am Chamisso-Platz quasi fast oder Pappschalen oder Plastikschalen fast gar nicht vorkommen und am Boxhagener Platz 40% ausmachen, der Zusammensetzung des Mülls. Und da glaube ich, merkt man einfach auch, wenn da sind natürlich Gespräche geführt worden und der Chamisso-Platz ist da auch ein wirklich sehr positives Beispiel. Die Betreiberinnen machen sich schon seit Jahren Gedanken, setzen sich immer wieder zusammen und überlegen, wie können wir noch besser werden. Und dann passiert nämlich genau das, dass sie also sowas machen, wie dass es Keramiktassen gibt und sie erheben eine Pfandgebühr nicht auf die Tassen, sondern auf das Einweg. Und die Keramiktasse kriege ich so, ja. Und es geht halt bis dahin, dass es eine enge Verzahnung gibt in die Nachbarschaft und dass am Ende der organische Abfall, der übrig bleibt, noch von den Leuten, die dort wohnen, abgeholt werden, damit das Kaninchen was zu essen hat. Also das ist einfach ein langes System und die haben da Erfahrung und die setzen sich nach einer Saison zusammen und überlegen halt, wie können wir noch besser werden oder was können wir noch für Veränderungen machen. Und der am Boxhagener Platz ist natürlich wesentlich größer und hat aus der Perspektive sicherlich auch nochmal andere Herausforderungen zu meistern. Aber das ist so ein Punkt, den wir angehen wollen und den wir da draus einfach auch gesehen haben. Es gibt auch schon wirklich sehr, sehr positive Beispiele und man kann voneinander lernen. Und das ist jetzt also eine Sache, die wir dieses Jahr anstoßen wollen, dass wir die Wochenmarktbetreiberinnen zusammenführen und dass die mal berichten, was sie für positive Erfahrungen gemacht haben, was vielleicht auch Hindernisse sind, bei dem einen Markt das nicht zu machen, ob man da vielleicht auch nochmal Hilfestellungen geben kann. Aber am Ende ist natürlich unser Ziel, und das machen wir mit dem Konzept auch deutlich, wir wollen Zero-Waste-Bezirk werden und wir haben da als Bezirk dann auch die Möglichkeiten, auch die Daumenschrauben anzuziehen. Also gerade wenn es dann um die Genehmigungspraxis anbelangt, jetzt kommen wir schon eher dahin, was wir für Maßnahmen machen. Aber
nein, aber das ist ja interessant. Also weil du ja gerade gesagt hast, was dann alles eben passiert ist oder was vorbildlich ist und was oder wer es für Betreiber oder Märkte vorbildlich sind und was eher nicht. Und jetzt hast du das in dem Fall so ein bisschen so erklärt, dass sich das mehr oder weniger eben natürlich entwickelt hat. Aber also ich finde das schon ganz interessant, wenn du jetzt sagst, okay, man kann da eben als Politik, als Bezirkspolitiker und Bezirksstadträtin auch steuernd eingreifen.
Ja, weil natürlich, ob das jetzt die Wochenmärkte sind oder ob das auch die anderen Veranstaltungen bei uns im öffentlichen Raum sind, also auch Großveranstaltungen, die brauchen von uns Genehmigungen. Diese, und die nutzen den öffentlichen Raum. Und da kann man, und da machen wir auch Auflagen, und da machen wir auch schon Auflagen in Richtung natürlich Müll. Aber diese Auflagen werden wir in Zukunft uns A, machen wir schon strenger anschauen und B, auch nochmal, sage ich mal, anziehen. Aber das eine, finde ich, geht nur, wenn man auch Hilfestellungen anbietet. Und das heißt eben nicht einfach nur zu sagen, das geht nicht mehr, sondern das heißt auch, was habe ich denn überhaupt für Alternativen? Also das ist jetzt, das sind dann auch Vorschläge, die als Maßnahmen vorgeschlagen werden, die wir jetzt auch umsetzen werden. Das heißt auch, dass man den Betreiberinnen auch Hilfestellungen anbietet und vor allen Dingen auch Informationen zugänglich macht. Was sind denn Alternativen und wie kann ich da ran? Und das machen wir. Also das werden wir jetzt, das ist so ein Punkt, den wir eben dieses Jahr schon angehen wollen, rechtzeitig dann zur Saison, wenn das Wetter wieder früher wird, wobei man ja mittlerweile schon im Januar, Februar das Gefühl hat, es ist früher, werden wir da also vor allen Dingen online relativ viel Informationen zur Verfügung stellen. Wir haben aber auch gesagt, dass wir, das wollen wir noch nicht zu diesem Jahr machen, weil es einfach einen gewissen Vorlauf braucht, auch für die Veranstalterinnen, aber dass man sich darauf einstellen kann. Also die Stadt Wien macht das zum Beispiel und auch in Berlin gibt es da Erfahrungen, dass Großveranstaltungen, ähnlich wie sie ein Sicherheitskonzept vorlegen müssen, eben auch ein Abfallkonzept vorlegen müssen. Und das werden wir dann ab nächstem Jahr einfordern. Also noch nicht dieses Jahr, sondern ab nächstes Jahr, weil man braucht da natürlich einen gewissen Vorlauf, kann das jetzt nicht von heute auf morgen machen, aber da können Sie sich dann nehmen, die Leute, die Großveranstaltungen, ich nenne jetzt mal den Karneval der Kulturen als so ein Beispiel für eine Großveranstaltung, eine andere in Friedrichshain wäre die Biermeile gewesen, aber da höre ich ja jetzt, dass der Betreiber die Biermeile nicht mehr machen möchte, die dann eben ein Abfallvermeidungskonzept vorlegen müssen. Und das macht die Stadt Wien und das werden wir in Zukunft auch machen. Und da wird es dann auch eine personelle Untersetzung bei uns im Amt geben, dass man sowas dann sich auch angucken kann. Und da gibt's aber auch ein Beispiel, das den Großveranstalterinnen zur Verfügung gestellt wird, damit man also auch weiß, was sind das da für Beispiele. Aber jeder oder jede, die schon mal auf dem Umweltfestival war, hier in Berlin, am Süd,
tatsächlich.
Also es ist nicht bei uns im Bezirk, sondern das ist ja die Fahrradsternfahrt, haben vielleicht schon mal viele mitgemacht, weil man mit der Sternfahrt ja so einfach dann auch mal mit dem Fahrrad über die Autobahn kommt. Und es endet ja alles am Großen Stern. Und am Großen Stern, das ist dann das große Umweltfestival. Und die haben zum Beispiel ein ganz ausgefeiltes, das ist hier auch drin, als Beispielkonzept, wie eine Großveranstaltung zum Beispiel komplett mit Mehrweg funktioniert. Und die haben ja auch sehr, sehr viele Besucherinnen.
Ja, jetzt wo du es sagst, was nochmal beschrieben hast, was das eigentlich ist, ist mir eben eingefallen, dass ich doch schon mal da war. Genau. nach der Sternfahrt ganz klassisch und ist man ja eh da und dann kann man da auch nochmal auf und ab gehen. Das ist zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule im Grunde genommen.
Genau.
War schön, muss ich sagen. Zum Karneval der Kulturen ist mir auch ganz praktisch nämlich etwas wieder eingefallen zum Thema Abfallvermeidung. Denn mir ist aufgefallen, dass beim letzten Jahr, da gibt's ja unzählige Stände, wo es unzählige Sachen zu trinken gibt. Und da wurden immer Plastikbecher ausgegeben, mal stabiler, mal eher nicht so stabil, auch doch wirklich zum Wegschmeißen. Aber immer, jeder Stand hat eigentlich Pfand genommen. Aber mir ist dann aufgefallen, es hatte auch jeder Stand seine eigenen Becher. Und man konnte eigentlich nirgendwo, außer an demselben Stand, wo man es gekauft hat, den Becher zurückgeben. Was ich natürlich für so eine Veranstaltung, die ja eigentlich so dafür gedacht ist, dass man sich bewegt, quasi ständig in Bewegung ist, eigentlich sehr, sehr unpraktisch fand. Und sowas könnte zum Beispiel ein Punkt in so einem Abfallvermeidungskonzept sein, ja, dass sie dann sagen, okay, wir haben hier ein einheitliches Pfandbechersystem als Veranstalter, oder?
Ja, würde ich auf jeden Fall zuraten, sowas in die Richtung zu machen. Und ehrlich gesagt, das ist auch eher was jetzt nicht für die ganz kurzfristigen Maßnahmen. Wir kommen ja nachher noch zu den über 30 Empfehlungen, die dann auch nochmal eingeteilt werden in Zeitachsen. Aber dabei ist auch der überbezirkliche oder stadtweite Austausch. Und das stimmt natürlich, ne? Also wenn ich mir jetzt meinen Coffee to go in Friedrichshain irgendwo beim Kaffee oder beim Bäcker oder was auch immer nehme, dann in die U5 steige, meinen Kaffee trinke, möchte ich den am Alex zurückgeben können. Ja, ja, so, also und genau solche Systeme, da gibt's auch schon mehrere Anbieter von, ich nenne jetzt die Namen nicht, aber es sind mehrere Anbieter, die gibt es schon, und die stärker nochmal zu etablieren. Und das jetzt nicht nur für so einmalige Veranstaltungen wie die Großveranstaltung Karneval der Kulturen, sondern in den ganz alltäglichen normalen Gewerbebetrieb. Das ist, glaube ich, das Sinnvolle und Richtige. Weil am Ende sind wir so, ne, mein Kaffee to go will ich, weil ich von A nach B, und dazwischen habe ich Bock auf einen Kaffee. Und wer halt dran denkt, der packt seinen eigenen Kaffeebecher ein und nimmt den mit und macht den zu Hause sauber. Und ideal ist es natürlich, wenn ich ihn nehmen kann und an einer anderen Stelle zurückgeben kann. Und da gibt es Anbieter, und das, glaube ich, muss sich noch stärker etablieren und muss ausgebaut werden. Und das sind auch Ziele, die wir verfolgen, nicht nur in unserem Bezirk, sondern auch darüber hinaus.
Du hast es jetzt schon mehrmals angesprochen, und ich sehe gerade, du hast es aufgeschlagen schon, die Seite. Da sind ja eine ganze Menge an Maßnahmen oder möglichen Maßnahmen rausgekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie man diese 37 Stück sind, glaube ich. Sag doch mal, also ich glaube, jetzt alle 37 durchzugehen ist zu viel, aber vielleicht mal so herausheben, was da so bestimmte sind und was ich mir da jetzt so grundsätzlich vorstellen muss, so in Größenordnung von Maßnahmen.
Also ich habe natürlich auch ehrlich gesagt ein paar, das haben wir schon im Gespräch jetzt so rausgearbeitet. Also sowas wie Abfallkonzepte für Großveranstaltungen ist natürlich auch ein Vorschlag, sich die Auflagen, die man Veranstalterinnen macht, nochmal genau anzugucken, aber auch Hilfestellungen zu bieten in Form von Beratung und Informationsmaterialien, das man zur Verfügung stellt. Das sind viele Bestandteile der Maßnahmen. Das werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber was so ganz konkrete Sachen sind, das ist zum Beispiel die Optimierung unserer Grillnutzung in den Parkanlagen. Das ist auch was, wo wir durchaus auch, wo wir ja Flächen haben, wo man grillen darf, und sonst darf man eigentlich nicht grillen in den Parkanlagen. Jetzt haben wir haben wir am Görlitzer Park angefangen, Parkmanagement und Parkläuferinnen, die da rumlaufen und so. Und das etabliert sich dann also auch, ist dann auch ganz gut, weil wir haben jetzt auch vor Ort Leute, die also den Leuten auch mal sagen, ey, Alte, hier ist nicht zu grillen, okay, geh mal auf die andere Wiese, wo man grillen darf. Weil manchmal weiß man es ja einfach gar nicht, das ist ja gar nicht böse gemeint. Aber daraus entstehen natürlich auch eine Menge Müll und Abfall. Und ein großes Problem sind wirklich so Einweggrills, die dann teilweise auch Brandschutzfragen nochmal haben, weil man dann die heißen Sachen wegschmeißt und so. Also das ist was wir so nicht mehr wollen. Also man kann jetzt
die Wiese kaputt.
Genau, ne? Die machen auch die Wiesen kaputt und so. Und das ist jetzt also was wir einfach umstellen werden, schon zu dieser Saison. Und Einweggrills darf man dann bei uns nicht mehr nutzen. Man kann dann Slots aber zukünftig auch buchen. Also da wird sich einfach was ändern, und zwar im Volkspark Friedrichshain und im Görlitzer Park sind es die Flächen. Und ja, eben keine Einweggrills mehr.
Das fand ich jetzt interessant. Slots buchen heißt mit anderen Worten, man kann sich dann wahrscheinlich online tatsächlich vorher einen Grillplatz reservieren für eine gewisse Zeit, oder wie ist das gedacht?
Ja, also wir werden mal sehen, wie weit wir da kommen. Aber so ist zumindest das Konzept gedacht. Mhm. Aber ich hoffe natürlich, dass es einfach, es gibt dann feste Grillwiesen, ne, und Abschnitte. Und das sollte natürlich jetzt nicht sein, dass man, wenn man dann hinkommt, sollte das vielleicht schon auch noch möglich sein, dass man da auch noch grillen kann. Das wäre ja auch noch ganz schön.
Ja, das stimmt.
Ja, so. Also von daher müssen wir mal schauen, wie sich das etabliert und wie sich das ruckelt. Was wir erstmal nicht machen werden, ist, wir werden keine großen fest installierten Grills machen, weil wir wollen jetzt erstmal gucken, wie das läuft so. Und das heißt aber nicht, dass es nicht auch und das dass es nicht auch vor Ort ein Angebot gibt, dass man sich einen mobilen Grill oder so, wenn man jetzt keinen mit hat, leihen kann. Ja, aber was wir jetzt nicht machen, ist, wie man das vielleicht aus anderen Städten kennt, erstmal große feste Grillplätze zu bauen. Da schauen wir mal, ob das perspektivisch was ist, was die Leute brauchen oder nicht brauchen. Aber das ist ja nur ein Bestandteil, ne? Grillen tun alle gerne. Ich bin Vegetarier, gibt auch leckere Sachen für Vegetarier oder Veganerinnen zu grillen. Wobei wir in den letzten Jahren echt immer den Punkt hatten, dass wir eigentlich fast gar keine Grillsaison hatten. Also letztes Jahr haben wir im April schon, so war die Trockenheit schon so groß, Brandgefahr und so, aber gut, schauen wir mal. Vielleicht ist es ja mal nicht so ein trockener Frühjahr. Wäre für die Pflanzen und für die Bäume ganz wichtig.
Ja, das stimmt allerdings, ja.
Wäre vielleicht mal ein anderes Thema, dass wir mal über Bäume und Bewässerung und Bäume reden könnten. Genau, und weil ich schon wieder so ein bisschen ins Plaudern komme, mache ich jetzt noch eine Maßnahme, an die man vielleicht erstmal so nicht denkt. Die hat auch was zu tun mit meiner Zuständigkeit für den ganzen Kulturbereich. Das ist die Bibliothek der Dinge. Also dass man, und das ist heute schon so, dass man sich in unseren Bibliotheken, kann man sich ganz tolle Bücher ausleihen und auch ganz oldschool-mäßig ein Buch. Aber mittlerweile auch ganz tolles Online-Angebot. Also ein Bibliotheksausweis lohnt sich, wäre auch mal ein spannendes Thema für einen Podcast. Aber mittlerweile gibt es in den Bibliotheken eben auch schon andere Dinge. Musikinstrumente, wenn man das mal ausprobieren will.
Ich habe mal einen Stepper gesehen, als ich in der Amerika-Gedenkbibliothek, also richtig so Fitnessgerät, wenn man so will.
Ja, dann gibt's das, glaube ich, gibt's jetzt bei uns noch nicht, aber ist ja, wäre ja vielleicht auch mal was. Was ist aber bei uns eben in Zukunft auch stärker, dass wir diese Bibliothek der Dinge, so, das ist einfach der Fachbegriff dafür. Und darunter kann man sich ja auch wunderbare Sachen vorstellen, halt Sachen, die man sich auch in der Bibliothek leihen kann, dass wir davon noch wesentlich mehr anschaffen. Also kleine Kinder zum Beispiel, diese Boxen, wie heißen denn die, wo man so Figuren, Toni-Boxen, und dann stellt man so Figuren Formen drauf, oder? Mit den Formen, ja. Und dann gibt's Hörspiele und sowas.
Ne? Ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst, genau, ja.
Also davon haben wir jetzt ganz viele. Das ist, finde ich, ist das eine super Sache, weil man sowas sich nicht selber anschaffen muss für Geld. Und ist es auch wirklich, wenn es viele Leute, ne, leihen, und dann ist es auch wirklich einfach die Ressourcenvermeidung, also oder ne, Mehrfachnutzung und Leihen. Oder wir werden jetzt gucken, dieses Jahr nochmal bei Werkzeugen nochmal mehr Angebote zu machen.
So, ich hätte jetzt mal kurz, weil wir hier Besucher hatten, auf Stopp gedrückt. Wir können aber, dann nutze ich die Gelegenheit, da mal selber nochmal eine Frage einzuschieben. Bei dem, was ich gelesen habe und was du jetzt erzählt hast, das ist ja schon eine ganze Menge, zielt da auch auf einen Wandel der Menschen hin, also der Mitbürgerinnen und Mitbürger im Bezirk, weil, ne, Zero Waste, ich habe durch selber mal so einen Podcast gemacht und ne, klingt immer so, oh Gott, Zero, das geht doch gar nicht. Es ist ja im Grunde genommen auch ein gewisses Prinzip, so ein Versuch, also so eine Richtung, in die man hin will, nach gewissen Prinzipien, also Vermeidung, Wiederbenutzung. Ich glaube, da gibt's 5 R's, nennt man sie. Ich krieg's jetzt nicht zusammen. Der Kern ist aber halt, es ist halt auch eine gewisse Umstellung der Lebensweise und braucht halt auch immer die Menschen. Und du hattest das jetzt aus diesen Erfahrungen, die am Chamisoplatz, dass sie da viel gelernt haben und sich austauschen. Und was ich ganz interessant fand, das ist ja auch eine Idee und eine Maßnahme, glaube ich, die ihr angehen wollt. Also dieses Prinzip des Lernens und die Nachbarschaft findet vielleicht selber eigene gute Lösungen. Also es soll etwas, was hier als Zero Waste Reallabor und du nennst es die Zero Waste Nachbarschaft.
Ja, ich finde den Begriff Nachbarschaft irgendwie schöner, weil ich damit mehr persönlich damit einfach mehr anfangen kann. Ich weiß, dass Reallabore gerade so in sind, ja, auch in der Wissenschaft und so generell vielleicht auch in der im Politik sprech. Aber ich persönlich kann einfach mit dem Begriff Zero Waste Nachbarschaft dann mehr anfangen. Und der Gedanke dahinter ist genau der, den du auch angesprochen hattest. Also, dass man so eine kleine Struktur, eben eine Nachbarschaft findet, die sich diesem Gedanken und diesem Prinzip Zero Waste nochmal stärker annähert. Und da gehören dann natürlich die Bewohnerinnen und Bewohner dazu, da gehören dann die Gewerbetreibenden vor Ort dazu. Wir dachten jetzt zunächst mal eher auch an so eine Schwerpunktregion wie zum Beispiel den Boxhagener Platz, wenn man da mit dem Wochenmarkt guckt, dass man was macht, ob man dann da auch die umliegenden Gewerbebetriebe dazu und die Menschen im Kiez dazu bekommt, an sowas mitzumachen. Oder vielleicht auch am Ostkreuz, am Annemie-Bauer-Platz, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Und da denke ich, dann geht es am Ende darum, und das lebt halt nur damit, wenn die Leute auch mitmachen und das wollen, ne? Also, weil da geht es dann, einfachstes Ding wäre dann, dass man seine Pizza nicht mehr in der Schachtel, sondern auf dem Brett nimmt und dann geht man auf den Platz und dann isst man die und dann bringt man das Brett zurück oder so, ja? Also, das sind ja so Gedanken, die man da hat, was es jetzt konkret bedeuten könnte. Und das ist etwas, was wir dieses Jahr dann in der Tat angehen möchten, so eine Nachbarschaft zu finden, die mit uns diesen Weg gehen will. Und das sind natürlich Bewohnerinnen und Bewohner. Das sind auch Gewerbetreibende, die man da, glaube ich, mit ins Boot tun kann. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da in Friedrichshain-Kreuzberg sehr viele Menschen haben, die das Thema bewegt und die da gerne mitmachen würden. Und wer also Interesse hat, kann sich gerne an uns wenden. Und ich bin
schon an uns ist wo?
Am besten an mein Büro einfach.
Aber ich wollte tatsächlich da auch nachfragen. Das heißt, kann man sich da sozusagen bewerben? Also gibt es da einen Prozess, wie diese Nachbarschaft ausgewählt werden wird? Und weil du das vorhin auch angesprochen hast, wird die dann von euch auch bei diesem Versuch, sage ich mal, Unterstützung und Anleitung bekommen?
Klar, so ist es natürlich schon gedacht, dass es also ein Prozess ist, ja, der begleitet wird. Aber ganz ehrlich, das Konzept, das ist jetzt Ende des Jahres an uns gekommen und wir brauchen auch ein bisschen Zeit. Also das wird jetzt nicht alles von heute auf morgen gehen, aber wir werden da hoffentlich dieses Jahr dazu kommen, dass wir eine Nachbarschaft finden und auswählen, mit der wir das dann machen können. Dann ist es ein Prozess und ich glaube, dass da auch so soziale Medien auch eine Rolle spielen könnten. Also, dass man das jetzt nicht nur analog macht, sondern dass man es auch in der digitalen Welt begleitet. Also auch da Leute nochmal findet und anspricht. Also
wir brauchen einen Hashtag.
Es gibt ja mittlerweile schon Plattformen auch, über die sich Nachbarschaften organisieren und dann kann man sich auch da mal eine Bohrmaschine ausleihen oder stimmt, so. Ja. Also sowas gibt's ja schon und das nochmal zu integrieren, halte ich auch, finde ich auch ein spannendes Ding. Genau, das sind jetzt, das ist also, das verstehe ich unter einer Zero-Waste-Nachbarschaft und in dem Konzept wird es Reallabor genannt.
Spannend.
Ich gucke gerade noch mal so, was ich hier so, es gibt ja so schon so auch sehr, sehr konkrete, die ich immer wieder gefunden habe, als ich ein bisschen so rumgelesen habe. Mhm. Ihr habt das jetzt am 9.1. vorgestellt und da gab es durchaus, fand ich jetzt irgendwie doch eine ganze Menge Berichte dazu. Also es ist, man merkt so, da wird in Berlin drauf geguckt. Also es ist irgendwie von Interesse, sowas zu tun. Und da waren Dinge wie Pfandringe und Pfandkästen habe ich da auch gefunden. Die Ballotbins für Zigaretten, über die wurde oft berichtet. Vielleicht kann man da nochmal irgendwie so ein, zwei, ich habe es jetzt genannt, muss man jetzt nicht wiederholen, aber vielleicht gibt es da noch so ein, zwei interessante Maßnahmen, die ihr auch schon so ein bisschen mehr ins Auge gefasst habt.
Also zu ein paar Sachen müssen wir auch einfach noch Gespräche mit Akteuren suchen, die da auch noch relevant sind. Das sind ja jetzt erstmal Vorschläge der Expertinnen. Ich persönlich finde diese Zigarettenthema ziemlich wichtig. Das ist aber auch so vielleicht als Umweltstadträtin nochmal eine sehr persönliche Sache, weil wir mit diesen Zigaretten mehrere Probleme haben. Eigentlich weiß man es ehrlich gesagt auch, dass man Zigaretten nicht auf dem Boden ausmachen kann.
Es kostet auch Geld. Ja. Also eigentlich kann es 120 Euro Bußgeld geben.
Ja. Ja, aber ich glaube, wir alle wollen nicht in einer Gesellschaft leben, in der hinter jedem Baum einer steht, der du, du, du sagt. Also ich jedenfalls nicht.
Das stimmt. Das sehe ich auch so, ja.
So, und, aber sicherlich, es gehört auch dazu, und auch das ist ja in dem Konzept nochmal dargestellt, dass man Auflagen, die man macht, und dazu gehört dann vielleicht auch sowas, dass das auch zu kontrollieren ist, weil sonst ist immer, ne, der Mensch ist, manchmal tickt der leider so, man muss seine Rachen auch mal kontrollieren, um sie durchzusetzen, und das haben wir schon auch vor. Also bei den Zigaretten ist halt für mich so ein bisschen der Punkt, das, was mich da persönlich so bewegt, ist einfach, ich habe die Zahlen jetzt neulich, gab es glaube ich wieder eine Studie, ich krieg's gerade nicht zusammen, wo ich es gelesen habe, aber dass eine Zigarette bis zu 1000 Liter Wasser verseuchen kann. Mhm. Und das ist halt dramatisch. Und dazu kommt noch, ne, dass das halt häufig von, gerade von kleinen Kindern auch in den Mund genommen wird und total gefährlich ist. Und das sind für mich schon alleine genug Argumente zu sagen, wir müssen irgendwie gucken. Und finde, wenn man doch so durch die Stadt läuft, durch unseren Bezirk läuft, sieht man doch noch ziemlich viele Kippen auf dem Boden. Und da gibt es dann einfach mit diesen Ballot Bins, was so spezielle für Zigaretten, so spezielle Sachen sind, wo man quasi eine Frage stellen kann und dann kann man mit der Kippe abstimmen. Ja, nein. So, das bietet nochmal einen Anreiz für Raucherinnen und Raucher, die Zigarette auch ordnungsgemäß zu entsorgen und nicht auf den Boden zu schmeißen. Das ist der Gedanke dahinter. Und damit, das ist zum Beispiel eine Maßnahme, wo es in der Tat dann auch nicht in dem Sinne um Zero Waste, um Vermeidung geht, sondern wirklich da auch nochmal zu gucken, der Müll, der da ist, den auch zu kanalisieren, damit er ordnungsgemäß entsorgt werden kann. Also im Bericht findet man auch, weil du das vorhin gesagt hast, auch nochmal die Definition von Zero Waste und diese umgedrehte Pyramide. Mhm. Ne? Also was kann ich vermeiden, was kann ich reduzieren, was kann ich reparieren, was kann ich recyceln. Also und es gibt halt auch dann einfach so ja, ein bisschen Sachen, wo wir dann auch Müll haben. Und da geht es dann auch darum, den eben ordnungsgemäß zu entsorgen.
Was ich.
Aber zum Beispiel ein Thema, was jetzt nicht so eine große Rolle gespielt hat und was auch kein Vorschlag ist, was aber auch mir noch so ein, für mich persönlich so ein Thema ist, wo wir auch dieses Jahr voranschreiten, das ist das Thema Wasser. Weil das Thema Wasser ist für mich so ein Menschenrecht irgendwie, ein Recht auf Wasser, aus sauberes Trinkwasser. Und wir haben ja in Berlin das Glück, dass wir richtig leckeres Leitungswasser haben. Und da geht es darum, dass wir haben das schon und wir bauen die Trinkbrunnen im Bezirk weiter aus. Also wir haben jetzt um die 20 Trinkbrunnen, als ich hier angefangen hatten wir 4 Trinkbrunnen und wir bauen noch mehr, wo man dann also seine Wasserflaschen auch immer auffüllen kann. Und was wir jetzt auch machen, dass wir unsere öffentlichen Dienstgebäude Stück weit mit Wasserspendern ausrüsten, wo man dann also auch bei uns im Rathaus seine Wasserflasche auffüllen kann. Und damit kann man, glaube ich, eine ganze Menge machen. Das und jeder selber übrigens auch, ne? Also man kann ja auch sein Wasser mal selber testen lassen, weil manche Leute haben ja so ein bisschen Bedenken wegen der Qualität oder wegen der Leitungen, aber
wie kann ich sowas testen lassen? Also ich habe mir das auch schon mal überlegt und dachte mir so, okay, aber wo und wie mache ich sowas dann eigentlich, wenn ich jetzt mal wissen will, wie meins ist?
Also ich habe das ehrlich gesagt selber noch nicht gemacht, aber einmal online gesucht und das gefunden gleich. Und man kann selber eine Probe nehmen und die einschicken. Also so Anbieter habe ich da gefunden. Und auf jeden Fall ist es so, dass das Wasser, wenn wir jetzt zum Beispiel Trinkbrunnen haben, die im öffentlichen Raum sind, dann wird das natürlich auch kontrolliert. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt was ist, was nicht kontrolliert wird, sondern da wird die Wasserqualität überprüft. Und da ist es so, dass es halt einfach wirklich im Vergleich zu jetzt gekauften Wasser, finde ich, ja, man spart sich Mühe, man spart auch persönlich jetzt Geldbeutel. Und es ist lecker. Es hat aber auch den Vorteil, und das haben halt die Wasserbetriebe auch mal ausgerechnet, dass es einen enormen Effekt hat zum Klimaschutz. Also die haben ausgerechnet, wenn ganz Berlin umsteigen würde, würde man 100.000 Tonnen CO2 einsparen.
Durch was die Flaschen, die jetzt nicht mehr transportiert, ja, genutzt.
Transport und dieses ganze Thema, was da dran hängt. Und am Ende hängt da natürlich auch wieder das Thema Müll dran, weil in der Regel ja Flaschen viel auch in Flaschen produziert oder gekauft oder verkauft werden. Und vieles davon ist ja sogar noch Plastik, was im schlimmsten Fall vielleicht sogar am Ende im Ozean landet. Und da kann ich natürlich auch eine Menge machen. Und das finde ich persönlich, ist das so einer meiner Themen, Trinkwasserbrunnen für unseren Bezirk.
Jetzt, was kann ich denn jetzt als ganz normaler Bürger, Bürgerin, die jetzt vielleicht nicht in so einem Reallabor oder Nachbarschaft dann wohnt und auch keine Veranstaltung macht und auch keinen Laden betreibt. Wie kann ich mich in das Zero-Waste-Konzept einbringen oder es anwenden? Was gibt's da? Gibt's da Möglichkeiten schon, die da ein bisschen mit angedacht sind oder Anlaufstellen für mich hier?
Also, was mich persönlich ganz auch ein Stück weit gerührt hat, ist, es gab ja Berichterstattung sehr stark zu dem Thema, dass es natürlich auch kritische Rückmeldungen gab. Das ist normal, das ist auch in Ordnung und das soll auch so sein, davon profitieren wir auch. Aber es gab auch sehr positive Berichterstattung, so jetzt nimmt sich jemand das Thema an und wir finden die Vorschläge gut, aber ich habe noch den Vorschlag. Und das, oder auch Leute, die gefragt haben, wie können wir denn mitmachen? Also das fand ich persönlich einfach sehr schön, dass es auch da ein großes Engagement der Leute gibt. Und natürlich kann erstmal auch jede und jeder selber mitmachen. Das fängt bei der berühmten Plastiktüte an, mit der man nicht mehr einkaufen geht. Und wenn es aber noch spannende Ideen gibt, dann würde ich einfach darum bitten, sich in der Tat zunächst mal zurückzumelden, am besten über mein Büro stadträtin.hermann.
Du musst jetzt mal die ganze E-Mail-Adresse sagen, wenn es eine E-Mail-Adresse ist, die du gerade die ganze Zeit...
Ja, die E-Mail-Adresse, die ist aber leider so furchtbar lang und ich verwechsel immer am Ende, wo die Punkte und wo die Strehe sind. Das gebe ich dir jetzt mit.
Oder man findet sie auf welcher Webseite? Also geht man da auf die...
wirklich auf der Bezirksamtswebseite und dann unter den ganzen... So, aber jetzt sage ich sie einmal korrekt, damit das alle auch wissen. Und dann werde ich auch schon zum nächsten Termin gerufen. Nämlich hier, Stadträtin mit ae.hermann, wie Herr und Mann, also mit Doppel-R und Doppel-N, at ba-fk.berlin.de. Und wenn es also konkrete Ideen gibt, dann bitte da hinwenden. Es wird aber, wie gesagt, in Richtung Frühjahr eine eigenständige Unterseite zu finden sein auf der Seite des Bezirksamts zum Thema Zero Waste. Und da wird dann auch die Ansprechperson, die das bei mir im Amt und bei uns fürs Bezirksamt macht, auch zu finden sein. Dann kann man sich auch direkt an die Ansprechperson wenden.
Gut, super. Dann vielen Dank. Ich werde auch nochmal all diese Links zum Konzept, zum Runterladen und anderen Sachen in die Shownotes packen. Dann kann sich das jede und jeder auch nochmal selber runterladen, die 90 Seiten durchlesen. Ich glaube, da sind gute Sachen dabei. Ich bin es jetzt noch nicht ganz durch, aber es war auf jeden Fall schon spannend. Vielen Dank.
Ich danke euch. Viel Spaß und Erfolg bei den nächsten Projekten. Und wenn ihr mal Bock habt, über Bäume oder so zu reden, immer gern.
Das hört sich auch gut an als Angebot.
Machen wir im Sommer, wenn es warm wird, genau. Haben wir das nächste Thema. Super.